Bevor wir auf die Wortverkündigung von Jonathan Malisi hören, werde ich uns den Predigtabschnitt lesen aus dem Propheten Nahum. Der Abschnitt ist der gesamte Prophet. Ich werde aber nicht den kompletten Propheten lesen, sondern einige Verse aus jedem Kapitel. Wir hören Gottes lebendiges Wort und wir beginnen in Nahum Kapitel 1 und lesen zunächst die Verse 1 bis 8. Die Last über Ninive. Das Buch der Offenbarung Nahums des Elkoschiten. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voller Zorn. Ein Rächer ist der Herr an seinen Widersacher. Er verharrt im Zorn gegen seine Feinde. Der Herr ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft. Und er lässt gewiss nicht ungestraft. Der Weg des Herrn ist im Sturmwind und im Ungewitter. Und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Er schilt das Meer und trocknet es aus. Und er lässt alle Ströme versiegen. Baschan und Karmel verdorren und die Blüte des Libanon verwelkt. Die Berge erbeben vor ihm, die Hügel zerschmelzen. Das Land hebt sich empor vor seinem Angesicht, der Erdkreis samt allen, die darauf wohnen. Wer kann bestehen vor seinem Grimm und wer widersteht der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie ein Feuer und Felsen werden von ihm zerrissen. Gütig ist der Herr, eine Zuflucht am Tag der Not. Und er kennt die, welche auf ihn vertrauen. Aber mit überströmender Flut wird er die Städte jener Widersacher verwüsten und seine Feinde in die Finsternis jagen. Wir lesen weiter in Kapitel 2, Vers 1. Siehe auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündigt. Feiere, Juda, deine Feste, bezahle deine Gelübde, denn der Frevler wird forthin nicht mehr über dich kommen. Er ist gänzlich vertilgt. Der Zerstörer ist gegen dich herangezogen. Ninive, bewache die Festung, beobachte die Straße, stärke deine Lenden, nimm deine Kraft aufs Äußerste zusammen. Denn der Herr stellt die Hoheit Jakobs wieder her, gleich wie die Hoheit Israels. Denn die Plünderer haben sie geplündert und ihre Reben verderbt. Weiter Vers 14. Siehe, ich komme über dich, spricht der Herr der Heerscharen, und ich lasse deine Streitwagen in Rauch aufgehen, und deine Löwen soll das Schwert fressen, und ich will deine Beute von der Erde vertilgen, und man soll die Stimme deiner Gesandten nicht mehr hören. Wehe der blutbefleckten Stadt, die voll ist von Lüge und Gewalttat und die nicht aufhört zu rauben. Peitschenknall und lautes Rädergerassel, jagende Rosse und rasende Streitwagen, stürmende Reiter, funkelnde Schwerter und blitzende Spieße, viele Erschlagene und Haufen von Toten, zahllose Leichen, sodass man darüber strauchelt. Und das wegen der vielen Hurereien der anmutigen Hure, der Zaubermeisterin, die Völker mit ihrer Hurerei verkauft hat und ganze Geschlechter mit ihrer Zauberei. Siehe, ich komme über dich, spricht der Herr der Heerscharen, und will dir deine Säume übers Gesicht ziehen, sodass die Völker deine Blöße sehen und die Königreiche deine Schande. Und ich will dich mit Unrat bewerfen und dich beschimpfen lassen und zur Schau stellen. Und es wird geschehen, dass alle, die dich sehen, von dir wegfliehen und sagen werden, verwüstet ist Ninive. Wer will ihr Beileid bezeugen? Wo soll ich dir Tröster suchen? Zum Schluss die Verse 18 und 19. Während deine Hirten schlummerten, deine Würdenträger schliefen, hat sich dein Volk, o König von Assyrien, über die Berge zerstreut, und niemand sammelt es mehr. Dein Unglück wird durch nichts gemildert, tödlich ist deine Wunde. Alle, die davon hören, klatschen in die Hände über dich. Denn über wen ist deine Bosheit nicht ohne Unterlass dahingegangen?
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Retter. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen und mit euch gemeinsam auf Gottes Wort hier zu hören und gemeinsam uns heute Morgen von Gottes Wort hier verändern und prägen zu lassen. Und die heutige Predigt hat den Titel: Wie gehe ich damit um, wenn mir Unrecht widerfährt? Und einige Wochen nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges letzten Jahres hat die ukrainische Dramaturgin Anastasia Kosodii, wahrscheinlich nicht sonderlich bekannt sonst, aber für dieses Interview ist sie relativ bekannt geworden, in einem Interview Folgendes geäußert. Ich zitiere: Mein Atheismus endete am 24. Februar 2022, also dem Tag des Beginns des Krieges. Also glaube ich mittlerweile an Gott oder vielmehr daran, dass Gott diejenigen bestraft, die es verdienen. Ich frage mich nur, wann diese Strafe kommen wird. Ist ja eigentlich eher ungewöhnlich in unserer Zeit. Der Glaube an einen persönlichen Gott, an einen Gott, den man kennen kann, der ist nicht mehr weit verbreitet in unseren breiten Kreisen, in unserer Kultur. Und der Glaube an einen Gott, der gerecht ist und der Menschen für ihr Böses zu Recht bestraft, das ist noch wesentlich unpopulärer. Oder das glaubt eigentlich keiner mehr. Erst recht nicht hier, bei uns in Deutschland. Und auch nicht in der Ukraine. Was führt also Menschen dazu, wie zum Beispiel Anastasia Kosodii, sich nach genau so einem Gott zu sehnen und zu sagen, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Und ich glaube, auch wenn ich nicht viel über diesen Gott glaube, aber dieser Gott muss gerecht sein. Dieser Gott schaut nicht zu, wenn Böses in dieser Welt geschieht. Ich denke, oft sind das Situationen oder Umstände, in denen wir Menschen unter der Ungerechtigkeit anderer uns gegenüber leiden müssen. Dann, wenn wir an unsere eigenen persönlichen Grenzen kommen und merken, hier tut mir jemand etwas an, gegen das ich mich nicht mehr selbst wehren kann, und ich brauche jemanden, der das für mich wieder in Ordnung bringt, der mir hilft, der das für mich übernimmt. Und in solchen Momenten meldet sich im Grunde bei uns Menschen, ausnahmslos würde ich sagen, bei uns allen, unser Gerechtigkeitssinn. Dann lechzen wir geradezu nach Gerechtigkeit. Und wir wünschen uns die gerechte Bestrafung für Ungerechtigkeit und diejenigen, die dafür verantwortlich sind. Ob das natürlich auch immer so ist, ob wir das richtig einschätzen, was gerecht ist und was nicht, das sei jetzt mal hier dahingestellt. Aber wir sehnen uns in solchen Momenten, in denen wir etwas erfahren, was wir für ungerecht halten, danach, dass uns jemand hilft. Und für Anastasia Kosodii lohnt es sich erst jetzt an Gott zu glauben, seit sie das schlimmste Unrecht ihres Lebens erfahren hat. Die schlimmste Situation. Sie ist nicht nur an ihre Grenzen gekommen, sondern sie musste ihr Land verlassen. Sie wünscht sich einen Gott, der gerecht ist, der nicht nur zuschaut. Und genau eine solche Situation, ich würde sagen, absolut eins zu eins, wie die, die sie durchleben muss, finden wir hier im Propheten Nahum. Das Buch des Propheten Nahum schließt an die Ereignisse aus dem Buch Jona an, das ja ein bisschen bekannter ist. Und man könnte sagen, Nahum ist das Nachspiel zum Propheten Jona. Und vor allem zu Jonas Geschichte mit Gott und mit den Nineviten. Es geht wieder einmal um diese große, gottlose Stadt und wie Gott mit Ungerechtigkeit und mit Sünde umgeht. Und das führt uns gleich hier zu unserem ersten Punkt. Vertraue darauf, dass Gott gerecht bleibt. Das sehen wir vor allem in Kapitel 1, in den Versen 1 bis 8, aber durch das ganze erste Kapitel. Vertraue darauf, dass Gott gerecht bleibt. Das Nordreich, aus dem Jona gekommen war, das wurde bereits vermutlich so 60 bis 80 Jahre vor der Prophetie Nahums durch die Assyrer, also Menschen auch, die aus Ninive kamen, zerstört. Die Nineviten hatten ganz offensichtlich wenige Jahrzehnte, nachdem Jona dort war, schon wieder vergessen, wovor sie durch Jona gewarnt worden waren. Nämlich Gottes Gericht, dass Gott gerecht bleibt, dass Gott jede Form von Ungerechtigkeit, die sie begangen hatten und begehen würden, bestrafen wird, wenn sie nicht zu ihm umkehren. Und ganz offensichtlich hatten sie ihr verändertes Leben mit Gott aufgegeben. Da ist nicht mehr viel davon zu sehen in diesem Buch hier. Ihre Umkehr war keine tiefgehende, war keine dauerhafte, war keine echte. Und darum endet Nahum, wenn ihr das gerade auch mit aufschlagt, ganz bewusst mit einer rhetorischen Frage, die Worte aus dem Buch Jona aufgreift. Über wen ist deine Bosheit nicht ständig ergangen. Wir hören nochmal auf Jona 1, Vers 2, wo Gott sagt, die Bosheit Ninives ist vor mich aufgestiegen. Merkt ihr das? Das, wofür Gott Ninive schon einmal angeklagt hat, das ist wieder auf dem Tisch. Die Niniviten sind wieder genauso geworden, wie sie waren, bevor Gott zu ihnen durch Jona gesprochen hatte. Sie haben Gottes Gnade ihnen gegenüber einfach vergessen, als ob da nie irgendetwas gewesen wäre. Und nun zur Zeit Nahums ist dieses Land Assyrien, zu dem diese immer noch zutiefst böse Stadt Ninive gehört, das ist mal wieder auf dem Vormarsch. Die Assyrer wollen sich Juda, das nächste kleine Land, auf der Landkarte einverleiben. Wir müssen uns vorstellen, die Assyrer waren damals die unbesiegbare Supermacht ihrer Zeit. Niemand konnte sich ihnen in den Weg stellen. In Kapitel 2, Vers 13 werden sie mit einem Löwen verglichen, der alles umbringt und der alles stiehlt, was ihm in den Weg kommt. Nahum 2, Vers 13, der Löwe raubt nach Bedarf für seine Jungen und er wirkt für seine Löwinnen. Er füllt seine Höhlen mit Raub und seine Verstecke mit Geraubten. Ganz ehrlich, das ist nicht die Art von Zeitgenossen oder Nachbarn, die man gerne hat oder die man sich wünscht. Und mit solchen lebensbedrohlichen Umständen konfrontiert, fragt sich hier Gottes Volk ganz selbstverständlich, ist Gott wirklich so gerecht, wie er es behauptet zu sein? Wird er diese Menschen aufhalten und bestrafen oder schaut Gott einfach nur zu, wenn wir leiden? Und genau darum erinnern uns hier diese ersten 8 Verse des Buches in Kapitel 1 vor allem an Gottes Charakter und Gottes Macht. Schaut gerne mit rein. Vers 2, dort lesen wir, Gott ist ein eifersüchtiger und rächender Gott. Das bedeutet, er ist derjenige, den Ungerechtigkeit nicht einfach kalt lässt, der nicht einfach nur zuguckt, wenn etwas passiert, sondern Gott sieht Ungerechtigkeit, er nimmt sie nicht nur wahr und er sagt, das geht nicht. Das muss Konsequenzen haben. Vers 4 und 5. Gott ist allmächtig und darum kann Gott sogar Flüsse austrocknen und Berge zerschmelzen lassen. Wenn es irgendjemanden gibt, der in dieser Welt eingreifen kann, wenn solche Dinge passieren, dann ist es Gott. Daran will uns Nahum erinnern. Aber, und das ist auch ganz wichtig, hier als dritter Punkt, Gott ist nicht angetrieben von blinder Wut, sondern Gottes Motive sind immer rein. Vers 7. Ganz überraschender Vers hier eigentlich. Gut ist der Herr. Gut ist der Herr. Inmitten seines beginnenden Kampfes gegen Ninive wird Ninive und wird Juda noch einmal daran erinnert. Gott ist gut. Seine Motive sind gut. Sein Charakter ist gut. Gott ist nicht wie du. Gott ist nicht wie ich. Gott wird nie von blindem Zorn oder von egoistischer Rachsucht angetrieben. Gottes Motive sind immer rein. Das ist der Gott, den uns Nahum hier in diesen ersten Versen seines Buches gleich von Anfang an vor Augen malt. Ein Gott, der immer der Situation angemessen handelt. Und er kann gleichzeitig geduldig sein. Er ist gerecht und geduldig. Das widerspricht sich nicht. Und Nahum greift diese Spannung zwischen Gottes gnädiger Geduld einerseits und seiner Gerechtigkeit andererseits auf. Seine Gerechtigkeit die Sünde nicht übersehen kann. Kapitel 1, Vers 3. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft. Gott ist gerecht und Gott ist gnädig. Doch keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Gott ist kein passiver Zuschauer. Die Nineviten durften schon einmal Gottes Gnade erleben, aber langfristig wollten sie sich nicht auf Gottes Gnade verlassen. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Sie hatten sich wieder für ein Leben ohne Gott entschieden. Denn aus Gnade zu leben, das würde auch immer bedeuten, und das bringt das immer mit sich, auch nach Gottes Maßstäben leben zu wollen. Und das wollten die Niniviten einfach nicht. Sie lehnen Gottes Gnade ab. Und als Folge davon müssen sie jetzt mit Gottes Gerechtigkeit rechnen. Sie werden ganz unmittelbar damit konfrontiert. Und trotzdem fragen sich hier die Menschen, die das Leid durch die Assyrer erleben, wo bleibt hier Gottes Gerechtigkeit? Warum muss man auf Gottes Gerechtigkeit warten? Und kennt ihr das nicht auch? Die Frage, ob Gott wirklich so gerecht ist, wie er es behauptet zu sein. Gerade dann, wenn wir ja sagen, wir vertrauen Gott, wir lieben ihn. Wir wissen, dass Gott uns durch Jesus angenommen hat. Und wir warten ja eigentlich nur noch darauf, dass Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis stellt. Aber wir zweifeln keinen Moment daran, dass Gott gerecht ist. Und vielleicht führen solche Momente dann aber trotzdem dazu, dass du im ersten Moment daran zweifelst, ob Gottes Charakter und Gottes Absichten mit dir gut sind. Ob Gott es wirklich gut mit dir meint oder ob du denkst, Gott hat vielleicht gute Absichten, aber er guckt praktisch immer nur ohnmächtig zu, wenn ich leide zu Unrecht. Gott kann mir nicht helfen oder Gott will mir nicht helfen. Diejenigen unter uns, die mich ein bisschen besser kennen, wissen, dass es zwei Sportarten gibt, mit denen man mich jagen kann. Das ist Volleyball auf der einen Seite und Fußball auf der anderen Seite. Und das ist einfach den Grund, dass man die in Gruppen spielt, dass es komplizierte Abläufe und Regeln gibt und dass man sie nicht auf dem Fahrrad spielt. Und jetzt stell dir einmal vor, jemand wie ich müsste Schiedsrichter sein bei einem Volleyball- oder Fußballspiel. Diejenigen, die das schon mal gesehen haben, wie ich mitspiele, die wissen, wie das aussieht. Hände in der Hosentasche, ich gucke alle 2 Minuten auf die Uhr und frage mich, wann ist das hier endlich vorbei? Und ich kenne nicht mal die Regeln. Von mir könnte niemand in so einem Fall ein faires, ein gerechtes oder ein qualifiziertes Urteil erwarten. Dazu wäre ich nicht in der Lage und möchte ich auch gar nicht in der Lage sein. Aber ganz anders ist es, was wir hier über Gott erfahren. Gott erinnert uns hier mehrfach daran, allein schon in diesem ersten Kapitel, dass er als einziger wirklich und immer den vollkommenen Überblick hat über das, was gerecht und was ungerecht ist. Und Gott ist auch der Einzige, der immer für Gerechtigkeit sorgen kann. In Kapitel 1, Vers 5 lesen wir ausdrücklich, dass Gott herrscht. Ihr könnt gerne mit reingucken, Kapitel 1, Vers 5. Gott herrscht über das Festland, ganz wichtig, und alle, die darauf wohnen. Dabei ist hier nicht entscheidend, ob jemand Gottes Herrschaft anerkennt oder nicht. Gott herrscht über alle, die leben. Auf dem Festland, also sprich dort, wo Menschen sind. Und das führt uns aber immer noch dazu, dass wir sagen, manchmal müssen wir auf Gottes Eingreifen warten, auf sein Handeln. Das ist ja auch das, was hier das Volk erlebt. Nahum kündigt das an, aber Gottes Gericht an seinen Feinden, an den Feinden seines Volkes, das passiert einfach noch nicht. Und das hat nämlich den Grund, wir kennen den Zeitpunkt oft nicht. Und es kann sein, dass du dich in so einem Moment von Gott verlassen und allein fühlst. Du fragst dich, ob Gott wirklich so gut ist, wie er es behauptet zu sein, ob Gott dir wirklich helfen will. Entscheidend ist nicht, und das macht uns Gott hier ganz deutlich klar, ob er gerecht ist. Das setzt er voraus, dass du ihm das abkaufst, dass du das wirklich glaubst. Entscheidend ist die Frage, die Gott dir eigentlich durch diesen Propheten hier stellt. Glaubst du mir, dass ich wirklich gerecht bin? Und kannst du darauf vertrauen, dass sich das zeigen wird? Und damit wir diese Frage mit Ja beantworten können, gibt uns Gott hier durch diesen Propheten kleine Erinnerungshilfen. Vers 7 noch einmal. Gut ist der Herr. Er ist eine Bergfestung am Tag der Bedrängnis. Und er kennt diejenigen, die sich bei ihm bergen. So eine Bergfestung, das war ein Schutzort. Man ist dort nicht hingeflohen, weil es besonders gemütlich, weil die Aussicht gut war oder irgendein anderes schönes Motiv hatte, sondern weil es notwendig war. Man musste sich verstecken, weil es keinen anderen Ausweg mehr gab. Und in Kapitel 3, Vers 12 erleben auch die Nineviten genau das. Alle deine Festungen sind wie Feigenbäume mit Frühfeigen. Wenn sie geschüttelt werden, fallen sie dem Esser in den Mund. Auch die Nineviten erleben Verfolgung. Ihre Stadt wird erobert, ihre Stadt wird dem Erdboden gleichgemacht. Und sie suchen auch in diesem schlimmsten Moment ihres Lebens nach Sicherheit. Aber sie finden keine, weil sie nicht bei Gott suchen, sondern weil sie sich irgendetwas anderes als letzte Sicherheit suchen in den schlimmsten Momenten ihres Lebens. Und Nahum sagt dir, lass zu, dass Gott am Tag der Bedrängnis deine Bergfestung sein darf. Glaub, dass Gott gerecht bleibt, gerade wenn du darauf warten musst. Denn es ist Gott, der sagt, ich weiß, dass es schlimm ist, aber du musst Geduld haben. Ich habe das letzte Wort, nicht die Nineviten, sondern ich. Und auch selbst, wenn wir das wissen und auch irgendwie bejahen, dann sehen unsere Lebensumstände doch manchmal ganz anders aus. Dann brauchen wir Gottes Hilfe, um uns wirklich auf ihn verlassen zu können. Und wie das praktisch aussehen kann, darin zu wachsen, uns mehr auf Gott zu verlassen, in solchen Lebensumständen, das hat Richard Sibbes mit folgenden Worten ausgedrückt. Erstmal mit einer Frage. Warum wirkt es oft so, dass in Bezug auf mich und Gottes andere Kinder der Sieg bei Gottes Feind liegt? Und dann gibt uns Richard Sibbes auf diese Frage 3 hilfreiche Perspektiven aus dem Evangelium mit für Phasen, in denen wir länger unter Gerechtigkeit leiden. Perspektive Nummer 1. Gottes Kinder überwinden gewöhnlich in ihren Schwierigkeiten durch Leid. Schafe überwinden durch Leid den Löwen. So werden sie mehr wie Jesus, dessen Sieg am größten war, als er am stärksten gelitten hat. Sein Reich der Geduld war das Reich seiner Stärke. Perspektive Nummer 2. Gott handelt oft durch Gegensätze an uns. Wenn Gott uns trösten will, dann versetzt er uns vorher vielleicht manchmal in Schrecken. Weil er uns verherrlichen will, wird er uns vorher erniedrigen. Perspektive Nummer 3. Gott hat auch immer langfristige Ziele mit uns. Wir werden tiefer und voller Dankbarkeit in Gottes Gnade verwurzelt, wenn wir vorher gerüttelt und geschüttelt wurden. Das bedeutet, Gott gibt dir die Garantie dafür, dass seine Gnade dein Leid überwinden wird, dass seine Gnade die Ungerechtigkeit, die du erfahren musst, überwinden wird. Das sollst du wissen und das darfst du glauben, das musst du sogar glauben. Aber du hast keine Garantie dafür. Und das macht er uns hier auch klar, dass es immer so schnell gehen wird, wie wir uns das eigentlich wünschen. Denn auch wenn wir das von Herzen glauben, dass Gott gerecht bleibt, dann fällt es uns oft genug schwer, auf ihn zu warten. Die einfachste Lösung in solchen Momenten wäre es, selbst für Gerechtigkeit zu sorgen. Das Recht in unsere eigene Hand zu nehmen, selbst ein Urteil zu fällen. Und da war auch Gottes Volk schon damals versucht. Auch Juda war versucht, gegen die Nineviten einen Aufstand anzuzetteln, das Recht in ihre eigene Hand zu nehmen. Wir können dann irgendetwas probieren, irgendetwas versuchen zu machen, um wieder einfacher und bequemer leben zu können. Aber genau dafür gibt uns Nahum noch einen zweiten Punkt mit. Das sind die Kapitel 2 und 3. Überlass Gott das Urteil und liebe deine Feinde. Die beiden letzten Kapitel hier kündigen, ich würde sagen, fast schon wie ein Hollywood-Film, die Eroberung und Zerstörung von Ninive an. Sie beschreiben ganz anschaulich diesen Krieg, der in naher Zukunft gegen Ninive geführt werden wird. Und wie ein Film, können wir uns hier vorstellen, laufen diese Bilder vor unserem inneren Auge ab. Vor allem in Kapitel 2, ab Vers 11, aber auch in Kapitel 3 nochmal zum Ende hin. Könnt ihr gerne mit aufschlagen, ich lese auch ein paar Verse drauf vor. Kapitel 2, Vers 11. Plündert Silber, plündert Gold. Die Schätze, die über Jahre durch Krieg ihren Weg in die Stadt Ninive gefunden haben, werden von Eroberern aus dieser Stadt weggeschafft. Kapitel 3, die Verse 2 bis 3. Peitschenknallen, lautes Rädergerassel, Pferde, Wagen, Schwerter, Speere. Das sind noch nicht mal mehr richtig vollständige Sätze hier. Nahum beschreibt einfach nur, was er sieht. Mitten in dieser Stadt tobt ein furchtbarer Krieg in der Hauptstadt des mächtigsten Landes der damaligen Zeit, in der Hauptstadt der Supermacht der damaligen Welt. Zeigt Gott, wer das letzte Wort hat. Kapitel 3, Vers 18. Deine Mächtigen liegen da, dein Volk ist zerstreut. Der Staat Assyrien existiert nicht mehr. Ist einfach von der Landkarte weggefegt worden. Alles ist zusammengebrochen, unwiederbringlich zerstört. Ninive gibt es nicht mehr. Und inmitten dieses ganzen schrecklichen Chaos, das auch sie auf einmal erleben, macht Gott den Nineviten in Kapitel 2, Vers 14 klar, dass sie nicht einfach nur Opfer ihrer Umstände oder des Schicksals sind, einfach nur Pech haben oder dass irgendein anderes Volk an ihnen Rache geübt hat. Gott sagt zu ihnen, ich werde deinen Raub von der Erde verschwinden lassen. Und dann nochmal Kapitel 2, Vers 14 und Kapitel 3, Vers 5. Siehe, ich will an dich. Kapitel 3, Vers 6. Ich werde Abscheuliches auf dich werfen. Ich werde dich verächtlich behandeln. Ich werde dich zur Schau stellen. Konsequent betont Gott hier, dass er derjenige ist, der handelt. Menschen führen sein Urteil aus, ganz offensichtlich. Aber Gott hat es ihnen erlaubt. Gott hat sie beauftragt. Gott will es. Gott zeigt, dass er gerecht bleibt. Und während Gott hier seine Gerechtigkeit ausübt, und das dürfen wir nicht überlesen, befreit er sein Volk, das von den Assyrern unterdrückt wird. Das sehen wir bereits in Nahum 1, Vers 13 angekündigt. Seine Jochstange, auf dir zerbreche ich, deine Fesseln zerreiße ich. Mit seinem Urteil über diejenigen, die ungerecht sind, hält Gott auch ein, was er denjenigen versprochen hat, die unter Ungerechtigkeit leiden. Wenn wir so etwas in der Bibel lesen, dann kann es vorkommen, dass manche von uns vielleicht Bauchschmerzen bekommen und sich fragen, ist der Gott, der hier beschrieben wird und sogar selbst so redet wie jemand, der Krieg führt, ist dieser Gott wirklich anbetungswürdig? Warum sollte man so einen Gott, leben wollen. Grundlegend wichtig dabei ist, wie wir mit solchen Texten und Büchern in der Bibel umgehen. Sie richten unseren Blick einerseits auf Gott, auf seine wirkliche und großartige Gerechtigkeit, und sie richten unseren Blick auch ein Stück weit auf uns selbst. Sie warnen uns nämlich vor uns. Denn wenn wir vermeintlich als Menschen für Gerechtigkeit sorgen wollen, dann bestehen immer zwei ganz grundlegende Gefahren. Die erste ist, dass wir die Welt und die Menschen um uns herum zerstören, weil wir das Ausmaß von Schuld und die angemessene Reaktion auf Schuld und Ungerechtigkeit viel zu oft falsch einschätzen. Und die zweite Gefahr ist, dass wir selbst komplett von Wut und von Rachsucht vereinnahmt werden, weil wir als Menschen normalerweise denken, auf Böses muss Böses folgen. Und wir sind diejenigen, die Böses mit Bösem vergelten müssen. Darum ist die Zerstörung Ninives ein warnendes Beispiel, wenn du leidest. Und sie war es auch schon damals. Nimm das Recht nicht in deine eigene Hand. Im Neuen Testament finden wir sogar ganz deutlich die Warnung davor, Gleiches blindlings mit Gleichem zu vergelten. Wir Menschen sind nämlich immer eher versucht, unsere begrenzte kleine Vorstellung von Gerechtigkeit mit derjenigen Gottes gleichzusetzen. Nahum will diese Vorstellung korrigieren. Denn das Volk von Juda war auch damals versucht, höhnisch und verbittert das Recht in die eigene Hand zu nehmen. Und darum gibt es diesen wichtigen Hinweis in Kapitel 2, Vers 3. Die ersten beiden Worte dieses Verses lauten: Der Herr stellt die Hoheit Jakobs ebenso wie die Hoheit Israels wieder her. Nicht menschliche Initiative sorgt für Wiederherstellung des Rechts, sondern Gott, der Herr, stellt das Recht wieder her. Gott kümmert sich um Gerechtigkeit. Und das ist nicht nur eine Behauptung, es ist ein Versprechen. Und in Kapitel 1, Vers 1 lesen wir auch ganz deutlich: Aus dir, Ninive, kam der hervor, der Böses plante gegen den Herrn. Das macht uns deutlich, Ninives Brutalität hat sich nicht zuletzt gegen andere Völker, gegen andere Menschen, auch nicht gegen Gottes Volk zuletzt gerichtet, sondern gegen Gott. Gott nimmt das auf eine gewisse Weise sehr, sehr persönlich, was die machen. Es war Rebellion gegen ihn. Und Gott zeigt uns hier, er will im Zentrum unseres Verständnisses von Gerechtigkeit stehen. Ab Kapitel 1, Vers 1 will er uns das deutlich machen. Gott ist und bleibt Richter. Und Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Aber er entscheidet, wann und wie. Nicht Menschen. Doch oft legen wir Maßstäbe von Gottes Gerechtigkeit an andere an und vergessen dabei vielleicht sogar, dass Gott eigentlich dasselbe mit uns tun müsste, wenn da nicht Jesus wäre. Dass wir nehmen wollen, das Urteil in unsere eigene Hand nehmen, das Recht in unsere eigene Hand nehmen und wollen gegen andere vorgehen und ihnen eigentlich den Spiegel von Gottes Gerechtigkeit vorhalten und vergessen selber mal in diesen Spiegel zu schauen. Und sogar unter den ersten Christen ist es so weit gegangen, dass sie sich gegenseitig vor Gericht verklagt haben. Das ist die Schriftlesung, die wir auch vorhin schon im Gottesdienst gehört haben. Ihr könnt aber gerne nochmal mit aufschlagen. 1. Korinther 6, die Verse 6 bis 8. 1. Korinther 6, die Verse 6 bis 8. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth: Es streitet Bruder mit Bruder, und das vor Ungläubigen. Es ist nun überhaupt schon ein Fehler an euch, dass ihr Rechtsstreitigkeiten miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt. Und das Brüdern gegenüber. Die Niederlage in solchen Momenten besteht nicht darin, dass dir niemand zu deinem Recht verholfen hat, zu deinem tatsächlichen oder vermeintlichen, sondern dass du selbst zuletzt dafür sorgen wolltest. Du kannst dir sicher sein, Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Aber nicht du oder irgendein anderer Mensch kann das in vollkommener und umfassender Weise tun. Überlass Gott das Urteil, gerade wenn es dir schwerfällt. Jesus zeigt dir nämlich, dass dein Hauptauftrag ein ganz anderer ist. Nicht für Gerechtigkeit sorgen, sondern sogar deine Feinde zu lieben. Martin Luther hat diesen Auftrag Jesu, den er uns in der Bergpredigt gegeben hat, ich finde, wie kaum ein anderer, in wenigen Worten zusammengefasst. Ich zitiere: Diejenigen, die Jesus Christus nachfolgen, empfinden über die Sünden anderer mehr Kummer als über ihre eigenen Schaden und ihre Beleidigung. Sie handeln deshalb lieber so, dass sie jene von der Sünde zurückrufen, als dass sie sich für die ihnen angetane Schimpf und Schande rächen. Deswegen legen sie die Gestalt ihrer eigenen Gerechtigkeit ab. nehmen die Gestalt ihrer Verfolger an und bitten für diejenigen, von denen sie verfolgt werden. Sie sagen denen Gutes nach, von denen sie verflucht werden. Sie tun denen Gutes, die ihnen Böses antun. Und sie sind sogar bereit, selbst für ihre Feinde die Strafe zu leiden und genug zu tun, damit sie gerettet werden. Das ist das Evangelium und Beispiel Christi. Das Beispiel Jesu, das uns hier vorgezeichnet wird, ist sein Weg ans Kreuz. Jesus hat am Kreuz unschuldig sein Leben gelassen für Schuldige. Jesus hat an seinem Kreuz ein Urteil getragen, statt ein Urteil zu vollstrecken. Und darum kann auch Petrus über ihn in 1. Petrus 2, 23 bis 24 schreiben: Als er geschmäht wurde, erwiderte er die Schmähung nicht. Er drohte nicht, als er litt, sondern übergab sich dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen an seinem Leib auf das Holz, damit wir für die Sünde abgestorben, von nun an für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Nahum und mit ihm die ganze Bibel will uns eines zeigen, was der Herzschlag des Evangeliums ist. Jesus ist bei seinem ersten Kommen nicht als Richter aufgetreten, obwohl er alles Recht dazu gehabt hätte, sondern er hat unter seinen Feinden gelitten. Bevor Jesus als Richter wiederkommt, und auch das gehört zum Evangelium, hat Jesus sich für seine Feinde eingesetzt. Wir dürfen wissen, weil es zum Evangelium gehört, Jesus wird wiederkommen als Richter. Jesus wird für Gerechtigkeit sorgen. Jesus hat auch nicht nur ein bisschen zurückgesteckt oder mal darauf verzichtet, Recht zu haben. Jesus hat sein Leben für seine Gemeinde aufgegeben. Jesus hat seinem Vater vertraut, so wie Petrus das hier beschreibt, und ihm das Urteil überlassen, um Feinde zu retten. Nicht seine Freunde, sondern um aus seinen Feinden Freunde zu machen. Wenn du bereit bist, das Urteil Gott zu überlassen, dann folgst du dem Beispiel Jesu. Das wird dich in dieser Welt immer etwas kosten. Diese ganzen drei Kapitel des Buches Nahum sind ein Beispiel davon. Sie sind nicht das letzte, sind auch nicht das erste Beispiel, sondern ein Beispiel unter vielen, was es bedeutet, in dieser Welt unter Ungerechtigkeit zu leiden. Aber wenn du dem Beispiel Jesu folgst und Gott das Urteil überlässt, dann wirst du mehr wie Jesus. Wenn du Gott wirklich kennst, dann kannst du seinen gerechtfertigten Zorn über Sünde, wie Nahum ihn uns beschreibt, nicht nur ein bisschen nachvollziehen. Du kannst ihn vielleicht sogar teilen. Aber du weißt, dass Gott gerecht urteilen wird. Und auch du hast dieses Urteil eigentlich verdient. Aber du darfst auch wissen, Jesus hat deine Sünde überwunden. Auch du gehörst eigentlich zu Ninive. Lass es dir wichtiger sein, den anderen von seiner Sünde zurückzuholen. Jemanden wie Ninive, statt dich für erlittenes Unrecht zu richten. Das Gebot Jesu, dass du deine Feinde lieben sollst, das setzt zwei Dinge voraus, die uns Gott zeigen will. Die sind vielleicht denkbar einfach, aber für uns manchmal schwer zu schlucken. Die zwei Dinge sind, das erste, es gibt Personen, die etwas gegen dich haben und dich das spüren lassen. Das sind die Menschen, die wir Feinde nennen. Und du darfst wissen, Gott kennt dein Leid. Gott weiß, dass es manchmal Menschen gibt, die uns das Leben richtig schwer machen wollen. Aber das Liebesgebot Jesu hat noch einen zweiten Aspekt. Es ist ein Gebot. Das bedeutet, du kannst nicht automatisch deine Feinde lieben. Du tust es nicht automatisch. Gott kennt nicht nur dein Leid. Gott kennt auch dein Herz. Es kostet keinen von uns etwas, unsere Freunde zu lieben, unsere Familie, unsere Verwandtschaft. Vielleicht für den einen oder anderen schon, aber im Grunde die Menschen, die uns am nächsten stehen, die lieben wir, die mögen wir. Aber unsere Feinde zu lieben, die Menschen, die dauernd raushängen lassen, dass sie uns nichts Gutes wünschen, die vielleicht Zeit und Kraft investieren, um uns Böses zu tun, solche Menschen zu lieben, dazu müssen wir uns durchringen. Dafür muss Gott noch viel grundlegender unser Herz verändern. Und dafür müssen wir wollen, dass Gott unser Herz verändert. Überlege mal, wer sind die Menschen, wer sind Personen, bei denen es dir am schwersten fällt, Gott überhaupt um etwas Gutes für sie zu bitten? Wer ist es, von dem du denkst, ganz ehrlich, ohne ihn wäre die Welt besser dran? Wer ist es, von dem du denkst, der hat noch nichts Anständiges in seinem Leben zustande gebracht? Warum gibt es den überhaupt? Wer ist es, der dir automatisch schlechte Laune verursacht, sobald er den Raum betritt oder den Mund aufmacht? Du hast von Gott nicht den Auftrag bekommen, ihn zu verurteilen, sondern ihn zu lieben. Gott, um seine verändernde Gnade für sein Herz und für dein Herz anzuflehen. Und darum sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 44, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Du sollst sie nicht bloß tolerieren, sagt Jesus, oder nur so ein bisschen mögen. Du sollst sie lieben. Wie oft beten wir vielleicht sowas wie, Herr, schaff ihn mir vom Hals, oder, wie ich das auch schon mal gebetet habe, schenk mir doch einfach andere Feinde her, freundlichere, dann kann ich die auch lieben. Gott sagt uns hier, bete stattdessen so etwas wie, Herr, mach mein Herz und mach sein Herz. Weich für das Evangelium. Gib uns deine Kraft zur Veränderung und zur Versöhnung. Merkst du, das Unrecht zu ertragen, Ungerechtigkeit zu ertragen, Gottes Urteil zu überlassen, das kann eine Gelegenheit sein, die Herrlichkeit und die Kraft des Evangeliums in deinem Leben sichtbar werden zu lassen. Das Recht in unsere eigene Hand zu nehmen, irgendwie selber versuchen, in dieser Welt zurechtzukommen, andere niederzuhalten, die uns niederhalten, die uns das Leben schwer machen, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, das ist nichts Besonderes in dieser Welt. Das kriegt jeder Mensch irgendwie hin. Aber Unrecht zu erleiden und dennoch vergeben zu wollen, das kann nur das Evangelium in einem Menschen bewirken, der Jesus nachfolgt. Es stellt sich aber immer noch unsere Eingangsfrage, unsere anfängliche Frage, hat Anastasia Kosohi recht? Lohnt es sich erst dann, Gott zu glauben, ihm zu vertrauen, wenn wir wissen, dass er andere für unsere Ungerechtigkeit straft? Ich denke, man kann diese Frage mit Ja und mit Nein beantworten. Es lohnt sich, an Gott zu glauben, weil du wissen darfst, Gott bleibt gerecht. Auch in Momenten, in denen du darauf warten musst. Gott schaut nicht weg. Er ist kein passiver Zuschauer. Und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Und nein, es lohnt sich schon vorher, an Gott zu glauben, weil er das letzte Urteil spricht und nicht du. Dein Auftrag ist es, den Weg zu gehen, den Jesus Christus vor dir gegangen ist. Gerade wenn du unter anderen leidest, dann ist das kein einfacher, das weiß Jesus. Das weiß auch und das wusste auch schon Nahum. Aber Gott das Urteil überlassen, selbst dann, wenn du leidest, das kannst du nur dann, wenn dein Leben davon bestimmt ist, dass Gott sein Urteil, das du verdient hast, über Jesus ausgegossen hat. Dass es kein Urteil Gottes mehr über dich gibt, sondern dass es ein anderer getragen hat. Lass uns noch einmal zusammen beten. Wir beten dich an, weil du kein passiver Zuschauer bist, wenn wir in dieser Welt leiden, Vater, sondern du bist souverän, du bist groß, du bist mächtig und du hast versprochen, einzugreifen und du hast versprochen, bei jedem von uns zu sein, wenn wir Ungerechtigkeit in dieser Welt erfahren. Gleichzeitig bekennen wir dir, wie oft wir versuchen, selbst das Recht in unsere Hand zu nehmen, wie oft wir versuchen, für Gerechtigkeit zu sorgen. Wir bitten dich um Vergebung und um Veränderung und wir bitten dich darum, dass du die Art und Weise, Vater, wie wir auch leiden in dieser Welt, wie wir unter anderem leiden, und wie wir den Tag herbeisehen, an dem es kein Leid mehr gibt, dass du solche Gelegenheiten und Phasen unseres Lebens gebrauchst, um Zeugen für das Evangelium zu sein, für den Gott, der das Urteil, das wir verdient haben, das jeder verdient hat, auf seinen eigenen Sohn gelegt hat. Gib uns in dieser Woche, gib uns in den nächsten Tagen, gib uns langfristig die Kraft und den Willen dafür, Vater, so zu leben und Zeugen für deinen Sohn zu sein. Amen.